Dr. Markus Krall ist Wirtschaftsfachmann, Unternehmensberater und Bestsellerautor. Er hat jahrzehntelange Erfahrung in der Bank- und Versicherungswirtschaft. In seinen Büchern hat er auf die Risiken des Bankwesens hingewiesen und einen Bankencrash vorhergesagt. Heute werde ich mich mit ihm über sein aktuelles Buch unterhalten. Lieber Herr Krall, herzlich willkommen zu diesem Interview. In unserem letzten Gespräch sprachen wir über den Status quo in Deutschland und über mögliche Maßnahmen zur Verbesserung der Lage. Nun haben Sie diese Ideen scheinbar in Ihrem Buch Die Stunde Null zu Papier gebracht. Ist Ihr Werk somit als eine Art Bedienungsanleitung zu verstehen?
Ja, genau das ist es. So soll es sein, so ist es gedacht. Ich möchte mit diesem Buch im Grunde genommen aufzeigen, dass es kein unvermeidliches Schicksal ist, dem wir hier gegenüberstehen. Dass die Wirtschaftskrise, die Energiekrise, dass überhaupt die gesamte gesellschaftliche Krise in Deutschland, aber eigentlich auch in ganz Europa, aber in Deutschland am schärfsten, eine hausgemachte, politikgemachte Krise ist und dass es eine Änderung des politischen Ansatzes sein muss, die uns auch daraus führt. Es ist nicht unmöglich, dass wir ein neues Wirtschaftswunder erleben. Und so ist auch der Untertitel des Buches. Ein neues Wirtschaftswunder ist möglich. Und die Frage ist nur, ob wir dazu bereit sind, als Land und als Gesellschaft die dafür notwendigen Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, dass eine immer größere Zahl von Menschen in diesem Land dazu bereit ist, auch wenn diese Entscheidungen am Anfang erstmal wehtun und schmerzhaft sind. Aber gleichzeitig glaube ich, dass ein sehr großer Teil unserer politischen Klasse absolut nicht willens und in der Lage ist, diese Entscheidungen so zu treffen, was für mich impliziert, dass es erst zu einer politischen Veränderung in Deutschland kommen muss, bevor diese Bedienungsanleitung irgendwie auch eine Chance hat, zum Zuge zu kommen. Und zwar einfach deswegen, weil natürlich die Fehlentscheidungen, die schlecht sind für das Land, gut sind für die Politiker. Ja, also die Politiker brauchen immer mehr von unserem Geld, sie müssen immer mehr Steuern einnehmen, sie müssen den Staat immer größer machen, sie müssen die Bürokratie immer fetter machen. Und zwar deswegen, weil nur diese Mechanismen es ihnen ermöglichen, quasi als herrschende Klasse den Rahmen oben abzuschöpfen. Und in dem Moment, wo man wirkliche Reformen machen würde, wäre das nicht mehr möglich. Und deswegen hat dieses System ein Verfalldatum. Und zwar deswegen, weil die Anreize für die Politiker so sind, dass sie davon nicht lassen können und dann dementsprechend auch große Hindernisse da sind. Und wie es so schön heißt, die Frösche legen den Sumpf nicht trocken und Turkeys don't vote for Christmas, sagt man im Englischen, glaube ich.
Bevor wir gleich ins Detail gehen und speziell über Maßnahmen sprechen, noch eine Anmerkung. Speziell wir Männer scheinen ja eine Art Abneigung gegen vor allem längere Bedienungsanleitungen entwickelt zu haben. Haben Sie für die Ungeduldigen eine Art Kurzanleitung parat, Herr Dr. Krall?
Ja, die habe ich. Wenngleich natürlich, wenn man es richtig machen will, die lange Bedienungsanleitung nicht das Schlechteste ist, wonach man greifen kann. Die Hauptstoßrichtung dieser Bedienungsanleitung ist, dass nur die Bürger, die Leistungsträger, die Unternehmer, die Arbeitnehmer, die Familien und die Individuen in diesem Land diese Krise aus der Gesellschaft führen können und nicht der Staat. Wir müssen den Staat dramatisch kleiner machen und wir müssen alle Dinge entfernen, die die Menschen daran hindern, ihren Leistungswillen und ihre Leistungsfähigkeit auf die Straße zu bringen. Und dafür habe ich ein sehr radikales Programm vorgeschlagen. Das besteht aus 3-4 großen Blöcken. Der erste große Block ist die Abschaffung aller direkten Steuern. Was heißt das? Was abgeschafft werden sollte, ist die Einkommenssteuer, die Lohnsteuer, die Gewerbesteuer, die Körperschaftssteuer, die Kirchensteuer, der Solidaritätszuschlag, die Kapitalertragssteuer, alles, was die Leistung in irgendeiner Weise behindert und den Leistungsanreiz reduziert. Das würde dazu führen, dass die Menschen nicht nur 400 Milliarden mehr in der Tasche haben. Es würde auch dazu führen, dass wir die Finanzämter abschaffen könnten, die allein 100 Milliarden kosten im Jahr übrigens. Also die Finanzverwaltung kostet 100 Milliarden in diesem Land. Da hätten wir schon sozusagen ein Viertel der notwendigen Einsparungen für diese Maßnahme beigeschafft. Und das würde auch dazu führen, dass die Unternehmen und Bürger in Zukunft keinerlei Zeit mehr darauf verschwenden müssten, Steuererklärungen abzugeben. Die Steuererklärung wäre ein Ding der Vergangenheit. Und wer mir sagt, das ist jetzt der zweite Teil, dass 400 Milliarden nicht eingespart werden könnten in Deutschland, dem sage ich, mit Leichtigkeit könnten die eingespart werden. Also mindestens 100, wahrscheinlich eher sogar 120 Milliarden verbraucht die Steuerverwaltung selbst. Wir geben 55 Milliarden aus für Flüchtlinge, die hier nicht sein sollten, weil wir sie nicht als Flüchtlinge anerkannt haben. Ich sehe nicht ein, warum wir das tun sollten als Land. Dann sind wir schon bei 175 Milliarden. Wir geben fast 50 Milliarden aus für Entwicklungshilfe und Klimaschutz auf der Welt außerhalb Deutschlands für unsinnige Projekte. Wenn man sich die Projektliste zu Gemüte führt, da graust's einen. Also Radwege in Peru ist ja nur das bekannteste Beispiel. Irgendwelche feministischen oder genderpolitischen Klimaprojekte in der Wüste Sahara gibt's auch, habe ich neulich gelesen. Also man kann sich das gar nicht ausmalen, für welchen Unsinn diese 50 Milliarden ausgegeben werden. Dann sind wir schon bei weit über 200 Milliarden. Wir geben 25 Milliarden für ein Gesundheitsministerium aus, das damit nur die Pharmaindustrie mästet. Dann sind wir schon bei 250 Milliarden. Also es ist ganz leicht, die 400 Milliarden zusammenzutrommeln, indem man nur die unsinnigsten Ausgaben streicht. Und was dann noch kommt, ist, dass man natürlich die Bürokratie zurückfahren muss. Mein Vorschlag ist, die meisten Ministerien zu schließen, also höchstens 3 bis 4 Ministerien und Kanzleramt zu haben. Was bleibt da übrig? Da bleibt ein Finanzministerium übrig, das sehr viel schlanker ist. Da bleibt ein Außenministerium, ein Verteidigungsministerium und vielleicht noch ein Innenministerium, das die Restaufgaben zusammenfasst. Der ganze Rest kann weg. Und dann müssen wir natürlich massiv deregulieren. Also all die unsinnigen Gesetze, mit denen wir uns überzogen hat, von Lieferkettengesetz bis Geldwäschegesetz, das kann alles weg. Das bringt gar nichts. Das hat keinerlei positiven gesellschaftlichen Nutzen. Auch das Geldwäschegesetz schränkt die Geldwäsche nicht ein, übrigens nur am Rande, sondern es gängelt nur die Bürger. Wer Geld waschen will, der geht in die Ukraine. Ja, all das kann weg. Und damit hätten wir die Basis geschaffen für einen Aufschwung, der wahrscheinlich in der Weltgeschichte seinesgleichen suchen würde.
Ein Kernthema bei der Schaffung eines neuen Wirtschaftswunders stellt auch die Familie in Ihrem Buch dar. Wie wichtig ist diese konkret in Ihrem Konzept?
Die ist extrem wichtig, und zwar deswegen, weil die Familie der größte Leistungsanreiz ist, den die Menschen haben. Wir leisten etwas, wir schaffen etwas, wir akkumulieren Kapital. Das heißt also im Grunde genommen, wir sind unternehmerisch tätig. Das ist nichts anderes als Kapitalakkumulation. Wir wollen, wenn einer unternehmerisch tätig ist, dann tut er das, um Werte zu schaffen. Nichts anderes ist das. Und das geht nur, wenn wir eine Idee von der Zukunft haben, für die sich das alles zu schaffen lohnt. In einer vereinzelten Gesellschaft von Single-Haushalten findet das nicht statt. Deswegen denken ja unsere Politiker, die alle keine Kinder haben, auch nicht an die Zukunft. Und es ist so, dass der Staat mit seinem gesamten Sozialversicherungswesen, insbesondere mit seinem Rentenwesen, dafür sorgt, dass die Menschen glauben, sie bräuchten die Familie nicht mehr. Und das führt zu einem Verfall der Leistungskultur, zu einem Verfall der Planung für die Zukunft auf der individuellen Ebene und zu einer Abhängigkeitskultur vom Staat. Deswegen ist es extrem wichtig, dass der Staat sich aus allen Einmischungen in die Familie zurückzieht und dass auch unser Rentensystem dahingehend reformiert wird, dass nicht die Leute quasi am besten stehen oder sich am besten stellen, die zum Beispiel der Meinung sind, dass andere Leute Kinder ihre Rente bezahlen. Das bedarf einer Reform an Haupt und Gliedern, um die Familie wieder an den Punkt zu stellen, der sie zu dem macht, was sie eigentlich ist und sein sollte, nämlich Keimzelle der Gesellschaft. So steht's ja auch in unserem Grundgesetz.
Was vielen Menschen nicht bewusst ist, ist die Tatsache, wie viel sich die Regierung mittlerweile in Form von Steuern und Abgaben vom Bruttosozialprodukt einverleibt. Bitte klären Sie uns über die Entwicklung auf und lassen Sie uns wissen, wie eine Veränderung auch in diesem Bereich zu einem neuen Wirtschaftswunder beitragen kann.
Ja, also wir haben natürlich eine Staatsquote von mehr als der Hälfte des Bruttosozialprodukts. Das heißt, das ist auch das, was der Staat uns vorher weggenommen hat an Steuern und Abgaben. Und das führt natürlich dazu, dass die Gelder, mehr als die Hälfte des Bruttosozialprodukts, nicht im freien Wirtschaftskreislauf zirkuliert, wo Dinge wie Produktivitätsfortschritt, technischer Fortschritt, Innovation und Neuigkeiten, Patente, Forschung und Entwicklung, wo das alles eine Rolle spielt und dadurch den gesellschaftlichen, menschlichen, zivilisatorischen und wirtschaftlichen Fortschritt antreibt, sondern dass ein immer größerer Teil des von uns erwirtschafteten Wohlstands im bürokratischen im System zirkuliert. Ja? Und das bürokratische System ist nun mal nicht in der Lage, Produktivitätsfortschritte zu schaffen. Sie müssen nur mal ein Bürgeramt betreten und dann wissen Sie, dort wird noch genau so gearbeitet wie vor 50 Jahren, wenn gearbeitet wird. Also vielleicht wird auch weniger produktiv gearbeitet, weil man hat sich ja da Attitüden einfallen lassen, die leistungs- und bürgerfeindlich sind ohne Ende. Ja, und so geht's überall in der Bürokratie. Überall, wo die Bürokratie regiert, gibt es einen Anreiz, möglichst schlecht zu wirtschaften. Was einmal budgetiert ist, muss auch ausgegeben werden, egal ob es sinnvoll ist oder nicht. Und so entsteht eine Kultur der Verschwendung. Und diese Kultur der Verschwendung, die kann sich ein Land leisten für 10% seines Bruttosozialprodukts. Ja, obwohl es da auch eigentlich ein Fehler wäre schon, ja, wenn man dort verschwendet. Aber nicht für 50% oder 60% seines Bruttosozialprodukts. Und wenn wir uns mal anschauen, dass die restlichen 40-45% des Bruttosozialprodukts, die noch im Privaten sind, wie die überreguliert und totbürokratisiert werden und wie immer mehr Bürokratietätigkeiten auf die Unternehmen überwälzt werden, dann findet dort schon auch mehr Staat statt als Privatwirtschaft. Das heißt, die, wenn man es mal richtig rechnet und mal auch die ganzen bürokratischen Elemente, die man quasi in die Privatwirtschaft reingedrückt hat, wenn man die alle mal noch mit reinrechnet, dann haben wir heute eine Staatsquote von wahrscheinlich 80%. Das ist ungefähr auch das, was die Sowjetunion hatte. Und wie die geendet ist, das wissen wir ja wohl alle.
Radikale Maßnahmen, Herr Dr. Krall, stellen Sie ja auch bei den Punkten Steuern, Ministerien und dem Parlament vor. Sie haben eingangs schon darüber gesprochen. Was sind denn die entscheidenden Maßnahmen in diesen Bereichen?
Also da sind zwei Elemente zu beachten. Das eine ist die massive Schließung von bürokratischen Institutionen, also nicht nur die Abschaffung von 10 Ministerien. Und ich habe in meinem Buch mal die 10 Ministerien einfach aufgelistet, die nach meiner Meinung abgeschafft gehören. Und man kann sich da ganz einfach ein Bild davon machen, indem man einfach auf die Webseiten dieser Ministerien geht und schaut, wofür geben die denn unser Geld aus? Und sich bei jeder Ausgabe in deren Budget fragt, würde ich das freiwillig, wenn die Steuer freiwillig wäre und keine Zwangsabgabe, würde ich das freiwillig bezahlen, dass die das machen können? Oder würde ich sagen, nee, dafür gebe ich euch mein Geld nicht? Und dann stellt man fest, dass 10 von 14 Ministerien zu 99% aus Nonsensausgaben und Aufgaben bestehen, die man ohne weiteres streichen kann und für die kein Mensch, der bei Verstand ist, sein hart erwirtschaftetes Geld freiwillig hergeben würde. Es sei denn, er profitiert davon wiederum auf durch die Hintertür in größerem Umfang als das, was er einzahlt, wovon das System im Übrigen lebt. Das Zweite ist, dass wir von den 99 Bundesbehörden, die wir haben, wahrscheinlich auch 95 abschaffen können. Also was brauchen wir da noch? Ein Patentamt brauchen wir, obwohl auch das wahrscheinlich privatisiert werden könnte und wahrscheinlich dann effizienter laufen würde. Aber die meisten Bundesbehörden, 99 in Deutschland und die 400 Bundesbeauftragten für irgendwelchen Unsinn, für Genderkram und Wokismus, die können wir auch alle abschaffen. Ja, das brauchen wir alles nicht. Und das Gleiche gilt nicht nur auf der Bundesebene, das gilt auch auf der Länderebene. Jedes unserer Bundesländer leistet sich eine Regierung mit Ministerpräsidenten und Ministern, ein ganzes Dutzend. Da fragt man sich, warum eigentlich? Und natürlich macht die Sache auch vom Parlament nicht halt, weil Deutschland leistet sich ja das größte Parlament in Europa und das zweitgrößte der Welt übrigens nach dem chinesischen Parlament, wo es 4.000 sind, die sich aber nur zweimal im Jahr irgendwie treffen, um die Partei zu feiern und dann geht jeder wieder nach Hause. Ja, Deutschland hat über 700 Abgeordnete. Jetzt hat man sich da zu einer Reform durchgerungen, ist mal auf knapp unter 700 zu drücken und feiert sich dafür. Warum braucht eigentlich Deutschland 700 Abgeordnete? Also Kalifornien mit 40 Millionen Einwohnern hat ein Parlament mit 80 Abgeordneten. Ja, also ich denke, dass wir mit 200 Abgeordneten vollkommen ausreichend ausgestattet wären. Und ich denke, dass wir auch über eine Wahlrechtsreform nachdenken müssten. Und da gibt es Vorbilder in Europa, die halte ich für sinnvoller. Dann kann man nämlich dieses ganze Überhangmandatsgedöns abschaffen, das wir da so pflegen und das nur unser Parlament aufbläht. Zum Beispiel könnten wir mal nach Großbritannien schauen. Immerhin die älteste Demokratie in Europa. Ja, wie die es denn machen. Und dann würden wir feststellen, dass unser System wahrscheinlich nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Und ich habe noch keinen gefunden, der Großbritannien nicht als Demokratie ansieht, auch wenn es Königreich ist, aber es ist trotzdem eine Demokratie. Ja?
Nun braucht es nur jemanden, der diese Maßnahmen bzw. ihre Bedienungsanleitung, wenn auch nicht zur Gänze, sondern möglicherweise eben nur teilweise, anwendet. Wer könnte diese Rolle Ihrer Meinung nach übernehmen?
Also, das ist schwer zu sagen. Ich hatte ja die Hoffnung, dass eine Kombination von AfD und Werteunion diese Rolle übernehmen könnte. Aber diese Hoffnung hat sich leider zerschlagen, weil man in der Werteunion nicht bereit war, ja, über die Radikalität oder die Notwendigkeit der Radikalität von Wirtschafts- und Gesellschaftsreformen nachzudenken. Jedenfalls nicht in der Weise, wie mir das vorschwebt. Und ich denke aber, dass sich, wie es so schön heißt, wo die Gefahr groß ist, ist auch das Rettende nahe. Hölderlin hat das ja gesagt. Die Gefahr ist groß und die Politik, die wir in diesem Land und diesem Kontinent ja erleben, die wird die Krise vertiefen und verschärfen. Und zwar so lange, bis der Schmerz groß genug ist, damit die Mehrheit dieses Volkes eine Regierung wählt, die das abstellt. und die dann tatsächlich echte Reformen macht. Manchmal mag es länger dauern, so wie in Argentinien, da hat es fast 100 Jahre gedauert, bis das Volk endlich die Konsequenzen gezogen hat und jetzt einen Präsidenten gewählt hat, der es allerdings buchstäblich nach seinen eigenen Worten mit der Kettensäge macht. Und die Alternative ist eben der Untergang eines Landes. Aber ich glaube, dass die europäischen Völker und auch Deutschland an irgendeinem Punkt in den nächsten Jahren in der Krise so tief sein werden, dass sie Regierungen wählen, die diese Reformen durchführen. Und bis dahin werde ich mich auf meine publizistische Arbeit konzentrieren und versuchen, Wege aufzuzeigen, wie das dann auch praktisch umsetzbar ist.
Eine letzte Frage, Herr Dr. Krall, zur Werteunion, die Sie gerade selbst angesprochen haben. In diese hatten ja viele Menschen durchaus Hoffnung gesetzt. Doch kurz nach der Parteigründung kam es bereits zum Zwist zwischen Ihnen und Herrn Otte auf der einen Seite und Herrn Maaßen auf der anderen. Wie ist denn mittlerweile der Status quo in dieser Angelegenheit?
Ja gut, Herr Otte und ich haben aus unterschiedlichen Gründen diese Konsequenz gezogen. Also wir haben uns da nicht abgestimmt und wir waren da nicht eine Fraktion, die dann gegangen ist, sondern es war einfach so, dass Herr Otte schon früher im Grunde genommen sich zurückgezogen hatte. Das hatte völlig andere Gründe, als ich die hatte, weil Herr Otte ist ja auch kein Libertärer, so wie ich, sondern vertritt durchaus auch in vielen Punkten andere Meinungen. Differenzen, die halten wir aber aus. Ja, also ich denke mal, Differenzen sollte man ja generell aushalten in einer demokratischen, offenen Gesellschaft. Es war allerdings so, dass meine Entscheidung von zwei Elementen in erster Linie getrieben war. Nämlich das eine war, dass diese Programmarbeit, die ich dort einbringen wollte, eben eine stark, wirklich wirtschaftlich freiheitliche Programmarbeit, die eben auch dem entspricht, was ich in meinem Buch vorschlage, dass die nicht möglich war. Die war zwar in der Werteunion bei der Basis mehrheitsfähig, und zwar bei weitem mehrheitsfähig, aber sie war nicht in der Führungsspitze mehrheitsfähig. Und als deutlich wurde, dass die Basis letzten Endes nicht zu Wort kommen würde, habe ich dann die Konsequenz gezogen, weil ich hatte auf die Basis gesetzt, dahingehend, dass ich gesagt habe, na, dann machen wir halt einen Parteitag und dann werden wir sehen, wie sich die Basismehrheit entscheidet. Aber da die Basis nicht das letzte Wort haben wird in dem jetzt gewählten strukturellen und rechtlichen Setup, den man dort gegangen ist, war dieser Weg verbaut und damit war auch die Möglichkeit für mich verbaut, die Basis einfach zu fragen, was sie denn nun wollen. Und deswegen habe ich die Konsequenzen gezogen.
Herr Dr. Krall, wir sagen vielen herzlichen Dank für das sehr interessante Gespräch, wünschen Ihnen viel Erfolg mit die Stunde Null und alles Gute bis zum nächsten Mal.
Herzlichen Dank auch.